Hallo, ihr lieben Sexhäschen da draußen. Wir sind mal wieder da. Freut ihr euch, ne? Kann man ja gar nicht anders sagen. Wir reden heute über eine Frau. Wir reden viel zu wenig über Frauen eigentlich in diesem Podcast, finde ich. Das ist aber natürlich den 80er Jahren geschuldet, in denen Frauen viel zu selten in der Situation der Macherin standen, um es jetzt mal korrekt zu gendern. Die ganze Geschichte. Wir reden über eine ganz spezielle Frau, die alles gehabt hat. Die hat im James-Bond-Film mitgespielt. Die hat mit Arnold Schwarzenegger zusammen vor der Kamera gestanden. Die hat eine Klage von Alice Schwarzer bekommen. Und welche geilere Auszeichnung könnte eine Frau bekommen, die persönlich von Alice Schwarzer verklagt wird, weil sie sich hat von einem unbedeutenden und total unbekannten Fotografen Helmut Newton in Ketten fotografieren lassen. Also, Frau Alice Schwarzer, du kannst auch gerne mal hier vorbeikommen, dann werden wir dir das nochmal genau erklären, wie das gemeint war. Vielleicht will sie das ja auch gar nicht. Wie auch immer, man kann im Leben, glaube ich, nicht viel mehr erreichen als diese Frau. Die hat mir persönlich also so viele schöne Stunden mit ihrer Musik geschenkt und ja, wir reden über Grace Jones.
Und eins kann man schon mal vorab sagen, Grace Jones hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er absolut nur das gemacht hat, worauf sie Bock hatte. Und im Guten wie im Schlechten, aber sie hat nie irgendwas gemacht, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, wo andere Leute von ihr gewollt haben. Und insofern hat Alice Schwarzer leider überhaupt nicht verstanden, dass es auch Frauen gibt, die vielleicht einfach, weil sie Bock haben oder weil das ihr Weg ist, den sie gehen möchten, Dinge tun, die Alice Schwarzer nicht passen. Also Frauen müssen nicht machen, was Männer wollen, aber die müssen auch nicht machen, was Alice Schwarzer will. Insofern, und Grace Jones ist ein schönes Beispiel dafür, ja, finde ich. Ja. Unabhängig jetzt von ihrer Karriere. Also ich habe ihre Biografie gelesen, die da heißt I'll never write my memoirs. Also ich werde niemals meine Biografie schreiben. Und sie hat sie dann doch geschrieben. Und die hat sie geschrieben zusammen mit Paul Morley, den wir ja auch schon kennen. Der war nämlich bei ZTT mit Trevor Horn. Er war einer der bekanntesten Musikjournalisten Englands. Und mir ist es immer noch peinlich, dass wir den nicht gekannt haben, als Ralf Dörper erzählt hat von ihm, dass der so wichtig war. Inzwischen ist er bei uns ja schon in fast jeder Podcast-Folge aufgetaucht. Und er hat diese Biografie zusammen mit Grace Jones geschrieben.
Und man muss mal überlegen, ja, dass sie mit dem Mann, der von sich selber behauptet, dass er die 80er Jahre erfunden hat, um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, weil in Wirklichkeit war es Trevor Horn, der das von sich selbst behauptet hat. Dieser Mann hat ihr einen wunderbaren Hit beschert, an dem ich heute noch Spaß habe. Und ich finde, Grace Jones ist so für mich eine Person, ich glaube, wenn ich ihr gegenüberstehen würde, wäre das so ähnlich, als wenn ich Mickey Mouse treffen würde. Und zwar meine ich das gar nicht despektierlich, sondern sie ist so eine Kunstfigur und sie hat diese Kunstfigur, als alle anderen noch darüber gesprochen haben, David Bowie sich selber schon 5000 Mal erfunden hatte, war sie für mich so die erste Frau, die ich wahrgenommen habe, lange vor Madonna eigentlich, die Fähigkeit besessen hat, sich chamäleonartig zu verwandeln. Und ehrlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr, weil ich immer subjektiv den Eindruck hatte, dass sie 4 Meter groß ist.
Ja, wir sind ja nicht so groß. Ich auch, ja.
Wirklich, also eine tolle, tolle Frau. Ich will sie wirklich gerne persönlich mal kennenlernen.
Noch ist Gelegenheit dazu. Ich fange mal an mit Lügen und Wahrheiten, bevor wir da einsteigen. Die erste Lüge und Wahrheit ist die folgende. Grace Jones ist ja nach ihrer Jugend in Jamaika nach Philadelphia gezogen und hat dort Anfang der 70er Jahre als Playboy-Bunny gearbeitet im lokalen Playboy-Club. Stimmt oder stimmt nicht? Die zweite Lüge und Wahrheit. Als sie nach Paris gezogen ist, hat das französische Modemagazin Depeche Mode, das heute aus ganz anderen Gründen bekannt ist, sich bei ihr gemeldet für ihren ersten Modeljob. Und das wäre ihr Durchbruch als Model gewesen, weil das Magazin sehr renommiert war damals. Und Lüge war halt Nummer 3, ist eine etwas größere Geschichte. Grace Jones war immer im Studio 54, die bekannteste Disco der Welt, würde ich sagen. Auch einer der Ursprünge der Disco-Bewegung in den 70er Jahren. Und an Silvester 1977 hat sie Nile Rodgers eingeladen von The Chick. Nile Rodgers haben wir ja letzte Folge Duran Duran als Produzent von The Reflex, aber auch Wild Boys und so weiter gehabt. Das heißt, damals schon sehr bekannter Musiker. Und Grace Jones hat quasi zum Inventar des Studio 54 gehört und hat ihn eingeladen für die Silvesterparty 1977. Das Problem war nur, sie hat vergessen, ihn auf die Gästeliste zu setzen. Und wer nicht auf der Gästeliste stand im Studio 54, der kam auch nicht rein. Scheißegal, wer das war oder wer halt nicht jetzt vom Türsteher bestanden hat. Nile Rodgers ist da mit seinen Bandkollegen hin, hatte sich extra neue Tanzschuhe geholt und es hat stark geregnet und er kam nicht rein, weil Grace Jones es vergessen hat. Und es hat auch nichts genützt, dass er gesagt hat, ich bin Nile Rodgers. So.
Oh, wie schade und für ihn.
Daraufhin, die Geschichte geht noch weiter, ist er völlig frustriert mit seinen Bandkollegen zurückgegangen und hat den Song geschrieben, Fuck Off. Mhm. Und weil er aber den so nicht veröffentlichen konnten, ist aus dem Fuck Off, was sie dann immer so geschautet haben, ist Le Freak geworden. Und das war einer der größten Hits von Chick. Also,
krass.
Komplizierte Geschichte, klingt total konstruiert. Stimmt es also, dass dieser Song, dieser Hit entstanden ist, weil Grace Jones vergessen hatte, Nile Rodgers auf die Gästeliste vom Studio 54 zu setzen?
Abgefahren. Echt abgefahren.
Ja. Abgefahren, ja. Ne? Ja.
Disco-artig.
Was mich total verwundert ist, wenn wir mal auf ihr Geburtsdatum schauen, sie ist 1948 geboren worden.
Das ist so nicht ganz geklärt, weil Grace Jones schreibt in ihrer Biografie, I was born. Kein Jahr, gar nichts. Oh, sie sagt, es sind völlig falsche Daten zu meinem Geburtstag da drin. Sie kann nur Folgendes sagen. Sie hat in den 50er Jahren ihre Jugend verbracht, mehr oder weniger. Das ist ja aufgewachsen. So, wann sie jetzt genau geboren ist, das sagt sie, ist auch völlig irrelevant.
Wie schön ich das finde.
Sie wäre aber nicht so alt, wie man behauptet. Das kann man so oder so interpretieren.
Das ist so toll. Ob sie eine Frau oder ein Mann ist, völlig irrelevant in dem Fall. So Menschen, die sagen, das tut doch gar nichts zur Sache. Und übrigens geht euch das einen Scheißdreck an, wann ich geboren wurde.
Ja, genau. Ich weiß, bei Wikipedia steht ihr Geburtsdatum mit Datum und allem drin. Und dann heißt es, sie hätte im Studio 54 ihr Geburtstag gefeiert, ihren 30. und bla bla bla. Aber es ist halt auch so, das schreibt sie auch, es gab halt eine Phase, da musste sie sich älter machen, damit sie überhaupt bestimmte Jobs hat bekommen können. Und es gab eine Phase, da musste sie sich jünger machen. Und manches von dem ist ja dann halt einfach so übernommen worden. Ja.
Fantastisch.
Ja. Und ich glaube, ihr selber ist es auch scheißegal, in welchem Jahr sie geboren ist. So, diesen Eindruck hat sie zumindest hinterlassen.
Aber lass uns doch mal ganz kurz durchwandeln. Ja. Also, sie ist geboren in Jamaika.
In der Nähe von Kingston Town.
Sie ist relativ früh in die Vereinigten Staaten gekommen.
Ja.
Ihr Vater war in Jamaika Politiker und er war in Amerika Priester der New Church of, was weiß ich, Jesus, hasse
genau,
nicht gesehen.
Genau, die haben alle eine eigene Kirche gegründet. Also die Phase in Jamaika, und da schreibt sie sehr, sehr viel in ihrem Buch dazu. Über die müssen wir kurz erzählen, weil die erklärt, warum Grace Jones so ist, wie Grace Jones ist. Musst du also vorstellen, in Jamaika war das so, es gab natürlich den christlichen Glauben, der kam aber ja eigentlich von den Briten. Und dann war es in Jamaika bei den Familien, die etwas etablierter war, üblich, dass die eine eigene Art des Glaubens gegründet haben, eine eigene Art Sekte, könnte man sagen, in der die ihre eigene Art des Glaubens zelebriert haben. Und unter anderem war da auch ein Verwandter von ihr, sofort Bischof, und hat ein super strenges christliches Regiment aufgezogen. Also es war im Rahmen der Pfingstbewegung. Beispiel, ihre Mutter war auch sehr groß, sehr sportlich, hätte 1948 als Weitspringerin an der Olympiade teilnehmen dürfen für Jamaika. Sehr spezielle Sache. Kam Bericht in der Zeitung, hat die Kirche entschieden, die kann auf keinen Fall gehen, weil die hat ja Sportkleider an. Sie stellten das dar, die waren mega konservativ. Ja?
In dem Film, den ich gesehen habe, da kommen wir später noch zu, erzählt sie, dass sie weder Fernsehen schauen durfte, noch Radio hören durfte, als sie Kind war und in Amerika dann angekommen ist. Verrückt.
Ja. Es war dort damals üblich, und das kennen wir ja auch von hier, dass die nicht von den Eltern großgezogen wurden, weil die arbeiten mussten. Relativ früh dann immer hatten die auch Kinder, mussten sich auch sehr früh verheiraten, im Regelfall mit 16 in Jamaika. Und der ihr nicht echter Großvater, der angeheiratete Großvater, der hieß Mars P, für Master P, und der war mega streng. Das war quasi ein Diktator in der Familie. Der hatte für jedes Kind, sie hatte mehrere Brüder und auch Schwestern, aber überwiegend Brüder, für jedes Kind hatte der einen Ledergürtel. Da war der Name von dem Kind eingraviert, und mit dem sind sie jeden Tag geschlagen worden, je nachdem, was sie wieder verbrochen haben und was nicht. Und als sie 9 war, ist sie nackt mit einem Jungen in einem Fass entdeckt worden. Das war halt Kinderstreich, ja. So mit 9. So, und dann haben die eine Woche in der Kirche debattiert, wie sie geschlagen wird, wann sie geschlagen wird, wie lange sie geschlagen wird, als Strafe dafür. Und dann haben sie das ausgeführt.
Ja, das sind Erziehungsmethoden, die mir als Pädagoge natürlich sehr entgegenkommen. Ja. Aber heute in dieser Form wohl kaum den Weg in irgendein pädagogisches Buch finden würden.
Nee, und damals auch nicht, weil das, sie war halt, und die musste natürlich auch, es war alles super christlich, das heißt, es war alles normiert, ne, was sie anziehen musste, die Kleider, die Haare, das, sie durfte da gar nichts Eigenes. Und das Einzige, was sie meinte, sie hat natürlich auch ständig Ärger gekriegt, weil sie mit ihren Brüdern natürlich versucht hat, da irgendwie auszubrechen. Eins hat sie noch aus Jamaika erzählt, und dann können wir auch schon Richtung Amerika gehen. Dort gab es extrem viel wilde Hunde. Es war ja eher ländliche Gegend. Die musste also lernen, mit denen zu kämpfen, weil das war normal, wenn du da langgelaufen bist, dass sich wilde Hunde angegriffen haben, und zwar nicht nur einer. Und sie meinte, da hätte sie am meisten fürs Musikbusiness gelernt, weil in den Plattenfirmen und im Musikbusiness waren auch nur wilde, verrückte Hunde, die ganze Zeit dich angegriffen und irgendwas von dir gewollt haben, und denen hast du halt manchmal auch in die Fresse treten müssen und dich wehren müssen.
Das ist ja schon metamorphorisch.
Und das hätte sie da gelernt. Also, und da sie unter Brüdern aufgewachsen ist, war das für sie auch kein Problem, sich auch in körperlicher Form zu wehren, wenn es denn notwendig war.
So viel zum Thema, dass ich Angst vor ihr habe.
Ja, wir kommen ja auch noch zu einem sehr bekannten Interview, was sie geführt hat, was ich persönlich nicht kannte, aber im Rahmen dann der Beschäftigung mir natürlich angeschaut habe, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Moderator kommt.
So, sie ist dann irgendwann von Jamaika nach Amerika gekommen. Dafür sind natürlich ihre Eltern verantwortlich gewesen. Ja. Wie alt war sie da? Weißt du das genau? So, wissen wir ja nicht.
Das sagt sie nicht genau, aber mehr oder weniger Anfang der Teenagerjahre, Anfang der 60er Jahre sind die Eltern nach Amerika, hat dann eine Weile gebraucht, bis sie die haben nachholen können. Das war so, dass den Eltern auch dieses ultra strenge Regiment von dem Kirchen viel zu stark war. Der eine Bischof hat zu ihrem Vater gesagt, deine Tochter ist der Teufel.
Okay.
Und so Sachen. Ja. Und die waren trotzdem natürlich gläubig, die Eltern. Der Vater hat dann auch später eben eine Kirche aufgemacht in Amerika. Die sind also raus, weil sie ausbrechen wollten aus diesem streng konservativen Bild. Und jetzt mal überlegt mal, was wir für ein Bild von Jamaika haben.
Ja, ein komplett anderes.
Sind alle am Feiern, alle am Kiffen, alle locker neben's Lesen, easy. Das war komplett anders. Das war wie im Mittelalter, quasi in der Inquisition, was sie hatte für ein Leben.
Aber ich glaube, das ist grundsätzlich, das galt schon immer nur für die Männer.
Durchaus, ja.
Die Frauen hatten wenig zu lachen da. Glaube ich.
Ja. Sie sind also dann nachgeholt worden mit ihren Brüdern auch und sind nach Syrakus gekommen. Und dort waren sie in Spanish Town, und dann hat der Vater eben angefangen, wieder eine Kirche zu machen, und sie natürlich und ihre Brüder als Töchter und Söhne des Priesters, der da eine Freikirche hatte, die also natürlich auf Spenden und so angewiesen, die mussten natürlich auch wieder gehorchen. Ne, da war zwar nicht mehr so ein super hartes Regiment, das war alles besser als vorher, aber es war natürlich jetzt auch nicht gerade die große Freiheit, ne, die sie da hätte haben können. Konnte natürlich auch kein Englisch und so, ne, hat es dann erst dort mühsam gelernt. Ja. Dann hat sie großes Interesse an Theater gehabt und ging in eine Theaterklasse, und dort hat sie einen Lehrer kennengelernt. Und der hat ihr quasi gezeigt, wie das Theaterbusiness funktioniert und wie sie da überhaupt reinkommen kann und sich ausdrücken kann. Und das hat ihr so gut gefallen, die hat sich eigentlich immer als Theaterschauspielerin gesehen, dass sie es geschafft hat, mit seiner Hilfe, der dann quasi bei den Eltern vorgesprochen hat und gesagt hat, hör zu, wir gehen auf Tournee, das war so ein Tourneetheater, ein kleines, und ich möchte sie mitnehmen als Schauspielerin. Und die Eltern haben dem nicht widersprochen, sondern haben dem zugestimmt. Und so konnte sie nach Philadelphia. Also muss man schon sagen, die Eltern, auch wenn das streng religiös war und so weiter, die haben sich schon für eingesetzt, dass ihre Tochter einen Weg gehen konnte. Und 60er Jahre, du gehst mit einem unbekannten Mann, der älter ist, einfach auf Theaterturnier, ohne Telefon, ohne alles. Das war schon ein großer Schritt, was sie da hat machen können.
Das war natürlich schon extrem liberal für diese Zeit. Ja. Aber wenn man sie irgendwann mal live gesehen hat, dann versteht man, dass sie eigentlich auch eine Schauspielerin ist, weil das, was sie auf der Bühne da tut, das ist schon wirklich weit über dem, was man bei einem normalen Konzertbesuch zu sehen bekommt. Sie hat Masken auf, sie spielt verschiedene Rollen, sie wechselt die Kostüme und das hat sie wirklich dann auch geprägt.
Das hat sie schon sehr als eine der ersten so auch ausgeführt. Und sie hat immer gemeint, in ihrer Rolle und in ihrem Bild, sie wirkte ja immer relativ hart auch, hat sie sich an ihrem strengen Großvater, dem MSP, orientiert, weil der hat immer so getan, als ob er alles sieht, wie Gott quasi. Er hat so einen Blick aufgelegt und hat ihr quasi gesagt, egal was du wieder verbrochen hast, ich weiß es. Und diesen Blick, den hat sie genommen und sich immer in diese Rolle versetzt, um auch der Presse und den Medien gegenüber so aufzutreten. Wenn man eine coole Stilikone aus den 80er Jahren benennen sollte, die weiblich war, dann war das für mich Grace Jones. Du hast es gesehen auf den Fotos und die hat so
definitiv
selbstsicher, stark und bewusst gewirkt. Das war ganz klar, das ist jetzt hier keine Rolle, die ihr aufgedrängt wird. Das ist Grace Jones, was sie darstellt. Das war authentisch. Auch wenn es natürlich mega inszeniert war. Aber es hat sie selber mit inszeniert mit ihrem damaligen Partner.
Deswegen finde ich sie auch komplett unterbewertet. Ja. Und ich glaube, dass viele Sachen ihr gar nicht gerecht werden, wenn man so jetzt Kim Wilde oder so. Das ist natürlich immer sehr, sehr plakativ gewesen auch. Aber was Grace Jones da veranstaltet hat, das war wirklich also eine Nummer, wo man denkt, krass für diese Zeit, weil es war ja immer die Kombination halt auch der Präsentation, der Aufführung und es wurden so, so viele Sachen gemischt.
Ja.
Sie ist ja auch eine Stilikone in Sachen Mode gewesen.
Ja, ja.
Sie war ja in Paris lange Zeit ansässig und kannte alle bekannten Modemacher dort und die haben schon relativ früh auch erkannt, dass da was zu holen ist bei ihr. Ne?
Ja, das muss man schon so sehen. Sie war halt eben da auf mehreren Feldern aktiv und damit auch so eine Universalkünstlerin und hat ja auch mit extrem großen Künstlern zusammengearbeitet, aber da kommen wir noch dazu. Auf alle Fälle war es so, dass diese Tournee, die sie mit diesem Theater gemacht hat, mit ihrem Lehrer, und der war schwul, der hatte nur ein Interesse dran, sie als Künstlerin im Prinzip mehr oder weniger ihr die Freiheit zu schenken, weil er in ihren Potenzial erkannt hat. Dann hat sie auf dieses Theater mitgenommen und dort hat sie zum ersten Mal sich ungebunden gefühlt und eben nicht mehr die ganze Zeit beobachtet und nicht mehr irgendwie alle erwarten, was von ihr. Sie konnte so sein, wie sie sein wollte und ist auch nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Die hat sich auch nicht gemeldet, ganz selten mal oder so. Und relativ schnell nach dieser Theatertour hat sie sich einen Künstlernamen zugelegt. Also sie hieß ja Beverly Grace Jones, und eigentlich wurde sie Beverly genannt. Und dann hat sie sich Grace Mendoza genannt und als Go-Go-Tänzerin in Nachtclubs gearbeitet und erste kleinere Modeljobs gemacht. Und sie fand es super, als Go-Go-Tänzerin zu arbeiten. Ihr hat es Spaß gemacht. Sie fand es auch gut. Und für sie war das, wenn man sich das vorstellt, dass sie immer alles reglementiert war mit Klamotten und mit allem, war das für sie eine Befreiung, da ihren Körper zeigen zu können und so weiter. Die hat ein ganzes Jahr als Nudistin gelebt in Philadelphia, weil das für sie ihre Art und Weise war, wie sie hat da leben wollen. Ob das auch geklappt hat, dass sie Playboy-Bunny war, das werdet ihr dann noch erfahren.
So, jetzt ist die junge Grace Jones mit einer Theatertruppe unterwegs in Amerika. Ja. Und wie kam es denn jetzt dazu, dass sie ins Musikbusiness?
Das dauert noch eine Weile, weil sie hat ein erstes Vorsänger gehabt bei zwei relativ bekannten Musikproduzenten, damals Kenny Gamble und Leon Hoff. Da hat sie komplett versagt. Sie war mega nervös, auch null vorbereitet. Sie selber hat auch geglaubt, sie kann gar nicht singen, weil sie eine sehr tiefe Stimme für eine Frau hat.
Ja.
Und die wollten alle, dass sie singt wie Aretha Franklin oder Diane Ross und so weiter. Also, das ist ja nun mal nicht Grace Jones. So. Sie hat dann als Model begonnen zu arbeiten. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil es waren ganz wenige Jobs nur für schwarze Models. Shows in der USA zu vergeben. Und es gab dann immer eine, die halt ihr vorgezogen wurde, weil das Argument war, wir haben ja schon ein schwarzes Model für die Sachen. Wir brauchen nicht noch ein zweites.
Die Quote war schon besetzt, ja.
Quasi. Genau, das Problem war auch, damals hast du als Model sehr viel Katalogarbeit gemacht, also für Versandkatalog und so weiter. Und da war halt die Auffassung der Katalogmacher, mit schwarzen Models geht es nicht, weil die Kleider anders aussehen, bla bla bla. Das heißt, da hat sie auch keine Jobs haben können. Daraufhin ist sie dann nach Paris, weil man ihr gesagt hat, von deinem Stil, das würde noch nach Paris passen, haben ihr empfohlen, sie soll zum Johnny Casablanca gehen. Es war da der bekannte Modelagentur, der würde auf so Frauen wie sie stehen, die etwas anders da aussehen vom Typus her. Und in Paris wäre das auch so kein Problem, dass sie schwarz ist. Da ist sie da einfach hin, hat irgendwie die Kohle für einen Flug zusammenbekommen durch einen Job und kam dann da an und dann hat er sofort so gesagt, der Johnny Casablanca, mit dir kann ich überhaupt nichts anfangen, ich kann dich überhaupt nicht brauchen, hier als schwarzes Model kannst du es vergessen, geht gar nicht. Und dann hat sie den so beschimpft und ihm gewünscht, dass er irgendwie an Krebs sterben wird. Erster Tag in Paris, quasi komplett Erzfeinde schon. Und sie fand auch, das wäre total furchtbar gewesen in Paris, sie kam da an, es war alles mega schmutzig und sie musste auf Toilette und dann hatten sie diese Lochtoiletten, die du in Frankreich hast mitunter. Ich finde es ja heute auch in Italien immer furchtbar. Wenn du auf Toilette gehst, auf einmal ist da dieses scheiß Loch nur. Klar, sie kam aus Jamaika, aber sie war natürlich schon in Amerika gewohnt. Für die war das völlig unzivilisiert, dass du da so ein Loch pissen musstest und dir die ganzen Beine voll pissen und so weiter. Also sie meinte, das war eine Katastrophe in Paris am Anfang. Dann hat sie aber das Glück gehabt, dass sie eine andere Agentur kennengelernt hat, und zwar die hieß Europlanning, später Prestige. Und die haben ganz neu angefangen. Und mit ihr zusammen war Cherry Hall, die ja später auch eines der bekanntesten Models wurde und ich glaube dann später auch Mick Jagger geheiratet hat, wenn ich es richtig weiß. Jessica Lange und sie, die waren zu dritt.
Jessica Lange ist und, ja auch eine Legende.
Ja, genau, Jessica Lange, ja. So, das heißt, die drei waren die ersten drei, die unter Vertrag genommen haben. Das hat super funktioniert, weil die hatten halt einen ganz anderen Ansatz. Und damit hat sie es dann geschafft, ist von Helmut Newton fotografiert worden, der übrigens immer zu ihr gesagt hat, wenn er sie wieder getroffen hat, oh scheiße, ich vergesse jedes Mal, dass du so kleine Brüste hast. So, weil Helmut Newton stand ja für einen bestimmten Stil, aber er fand ihren Stil halt toll. Das hat er halt mehr so im Scherz gemeint. Ja. So, ne? Heute würde er dafür wahrscheinlich ins Gefängnis kommen.
Aber mit Sicherheit würde er. Das
war halt eigentlich nett gemeint. Ja, so.
Und ich meine, das ist ja schon mal eine absolute Auszeichnung, wenn man mal betrachtet, wen Helmut Newton fotografiert hat, dann gibt es keine zweite Meinung zu. Ja. Also er war der stilprägende Fotograf der 80er Jahre. Und auch noch
in vielem, ja.
Weit in die 90er auch.
Ja, ich bin jetzt nicht ein riesiger Helmut Newton-Fan, aber er hat einen unverkennbaren Stil, der natürlich sehr gut auch zu dem passt, wie sie so war. Auf alle Fälle hat sie es geschafft als Model, kam auf Titelseiten von Vogue und von Elle. Und in der Phase war es dann eben so, dass natürlich die Idee da war, die Frau kann ja singen, das hatte man gemerkt. Sie war ja auch also ihre Mutter hat ja auch in der Kirche gesungen und so weiter. Und sie hat einen Plattenvertrag gekriegt und hatte 76 ihren ersten Auftritt mit Issey Miyake durch Japan.
Was auch eine absolute Stilikone ist, Miyake.
Das stimmt, ja. Und da hat sie eine Coverversion I Need a Man gesungen. Und das wurde auch ihre erste Single von Tom Moulton produziert. Und das aber halt so völlig im Disco-Stil. Also sehr lange Instrumentals, heutzutage gar nicht so tanzbar. Das war aber so, die Produzenten haben ihre Disco-Tracks fertig gemacht und nur damit sie Abwechslung hatten, haben sie da eine Sängerin reingeholt, die dann drauf singen sollte. Die konnte also weder bestimmen, was sie singt, wie sie singt, noch wie. Das Einzige war, die haben das akzeptiert, dass sie nicht singt wie Aretha Franklin, sondern ihre eigene Art der Stimme hat, und das hat ja auch dafür ganz gut gepasst. Das heißt, das war so eine Phase, da hat sie sich als Model gesehen, die halt nebenher so ein bisschen singt. Ja, aber jetzt nicht irgendwie das große Ding. Und sie hat da drei Alben gemacht. Portfolio 77, Fame 78, Muse 79. Das Albumcover hat Richard F. Bernstein gemacht, der auch als Künstler dann sehr, sehr bekannt wurde. Und neben I Need a Man war natürlich La Vie en Rose, Coverversion, ein Stück von Edith Piaf. Das war sehr erfolgreich und das hat sie dann immer auch spielen können. Mhm. Unter anderem dann eben im Studio 54.
Ja, das war auch ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Interpretation von La Vie en Rose. Toll gemacht, weil genau mit diesem Klischee gespielt wurde, dass sie eigentlich keine klassische Frauenstimme hat, ne?
Also, ja, aber hast du die ersten Alben überhaupt auch in den 80ern mitgekriegt?
Nein, gar nicht.
Also überhaupt für nicht. Mich hat sie begonnen mit Warm Leather Red in den 80er Jahren.
Also
das habe ich ja auch erst retrospektiv mitbekommen, aber
ich weiß nicht, ob das später dann nochmal irgendwie auf irgendeinem Album
erschienen ist. Es ist nochmal veröffentlicht worden, genau.
Also von den ersten drei Alben habe ich nichts mitbekommen.
Ich damals auch nicht, ja. Insofern können wir die auch ein Stück weit ausblenden. Sie ist auch selber nicht so happy mit denen und sagt, ja, das war halt die Disco-Sache und ich war da im Prinzip nur Werkzeug. Was sie halt damals sehr, sehr, sehr viel gemacht hat, Studio 54, habe ich ja schon angedeutet. Sie hat zum Inventar dort gehört und sie meinte dann, das Logo vom Studio 54 wäre ja schon ein Mond, der sich Koks durch die Nase zieht. Ja. Ich habe dann mehrfach mir das Logo angeguckt, um überhaupt zu verstehen, was sie da meint. Ja, mit viel Freiheit kann man das so interpretieren, aber das war halt eine einzige Drogenhölle, mehr oder weniger gab es ja auch nur drei Jahre.
Was für ein schöner Platz.
Aber da waren halt alle und sie war halt auch da und sie hat ein Foto in ihrer Biografie, da ist sie sehr knapp bekleidet und sagt, ja, Foto aus dem Studio 54, ich war da etwas overdressed an dem Tag. So.
Wie schön. Also,
die ist da im Regelfall nackt aufgetreten und so weiter, weil sie das so cool fand. Nicht, weil es irgendjemand von ihr erwartet hat.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. Was sie damals auch viel gemacht hat, und da kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsthema, sie hat gleichzeitig in Paris und in New York gelebt. Was hat sie dann gemacht? Ende der 70er, Anfang der 80er.
Sie hat sich im Playboy ablichten lassen.
Nee, gleichzeitig Paris, New York.
Ach so, sie ist mit der Concorde geflogen. Ja.
Sie ist mit der Concorde geflogen. Sie ist wahrscheinlich der Mensch, das schreibt sie nicht, aber ich behaupte, sie ist der Mensch, der so häufig mit der Concorde geflogen ist, wie niemand anderes, die Piloten mal abgesehen. Weil sie meint, sie kannte jeden Piloten in der Concorde.
Hat sie das gesagt?
Ja, sie kannte auch deren Familien. Und sie meinte, sie selber hätte die Concorde fliegen können, so häufig, wie sie da geflogen ist. Sie hätte es aber nur in nackt gemacht und wenn man sie silber angemalt hätte und wenn sie Rollschuhe hätte anziehen können, das war ihr Originalspruch. Und sie meinte, sie hat es geliebt, mit der Concorde zu fliegen, weil die 5 Stunden Zeitunterschied habe ihr in den Tag verlängert. Ne? Grace Jones ist absolut dafür bekannt, immer zu spät zu kommen, aber das geht natürlich beim Fliegen nicht. Aber sie meint, einmal hätten die sogar für sie nochmal die Startvorbereitungen abgebrochen, als sie zu spät kam und hätten sie noch an Bord gelassen.
Nicht zu fassen.
Weil es war halt Grace Jones und heute wäre das natürlich unmöglich, aber wenn du weißt, dass die Piloten kannte, dass die alle kannten, die ist halt noch an Bord gelassen worden, was bei anderen nicht
der Fall war. Krass. Krass.
Ja, und ich glaube ihr das, wenn sie das so erzählt, weil die macht keinen Hehl draus, dass es ständig zu spät gekommen ist. Kommen wir auch noch zu Trevor Horn, gibt es eine lustige Geschichte dazu.
Ja, aber dass sie Concorde Dauergast war, glaube ich. Wenn sie ständig zwischen Paris und New York gependelt ist, ja.
Ja. In den 80er Jahren, da wollte sie sich musikalisch auch neu erfinden. Und dann hat sie Chris Blackwell kennengelernt, das war der Gründer von Island Records. Mhm. Und der hat mit ihr zusammen eine Gruppe von Studiomusikern zusammengestellt, die Compass Point All-Stars. Die haben immer auf den Bahamas aufgenommen. Und da waren dabei Sly und Robbie, die später dann auch als Produzententeam bekannt worden sind. Waren noch ein paar andere dabei, aber das war dann quasi in den nächsten drei Alben ihr Team. Die haben das also produziert, die haben das auch eingespielt und das waren alles hervorragende Musiker, die auch verstanden hatten, was Grace Jones will. Und quasi ihr zu Diensten waren und nicht irgendwie gesagt haben, wir sind ja die großen Helden, mach mal, was wir wollen. Mhm. In der Folge sind dann eben die drei Alben entstanden, Warm Leather Red 1980, Nightclubbing 1981 und Living My Life 1982. Ja, da können wir ja einsteigen. Warm Leather Red 1980, wie fandst du das Album?
Mega, 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 mega. Vor allen Dingen, wie kann so eine Person, die ja zu diesem Zeitpunkt auch schon einen gewissen Status hatte, nochmal dieses Warm Leather Red aufgreifen?
Ja.
Eigentlich ist Warm Leather Red ja ein Welthit. Es ist nur niemandem aufgefallen.
Also die vom Daniel Miller, ne? Es ist ja Mew, The Normal, sein Untergrundhit, sagen wir mal. Aber sie hat es eben gecovert auf einer ganz eigenen Art und Weise. Und ich finde, die haben beide ihre Berechtigung, aber ihre Version ist irgendwie ein Stück weit cooler als seine. Seine ist natürlich super stilprägend, alles gar keine Frage. Aber so ein Cover zu machen, das ist schon eine Leistung.
Das ist ja das, was ich immer sage. Lass die Finger davon, eine Coverversion zu machen, wenn du nichts von dir selbst hinzufügen kannst.
Ich finde jetzt nicht jede Coverversion von ihr toll, aber ich meine, muss man sich mal überlegen, sie hat eben neben Warm Leather Red, Nightclubbing ist ja von Iggy Pop, ja, ne, und David Bowie. Dann Love is a Drug von Roxy Music, Private Life von The Pretenders war dann auch eine Single.
Was für eine geile Version von Love is a Drug, wo man echt denkt, ey, das kannst du nicht geiler machen. Aber tatsächlich finde ich ihre Version heute ansprechender und besser als die Originalversion.
Ja, dann Walking in the Rain von Flash in the Pan und She's Lost Control von Joy Division. Das ist die einzige, wo ich denke, mit der komme ich nicht so. Das habe ich gar nicht erkannt erst.
Also ich finde es auch geil, aber es hat halt mit dem Original relativ wenig zu tun, ja.
Noch gar nicht genannt, Pull Up the Bumper, was so mit ihr größter erster Hit war.
Pull Up to the Bumper, Baby, das ist wirklich ein Lied, was du nicht geiler machen kannst. Also das ist auch, das finde ich, das steht absolut für sie. Also nicht nur das Lied an sich, sondern auch die Aussage, die da so hintersteckt, ja. Weil das ist, es ist komplett provozierend. Und ich finde, es ist so straight in dem, was Grace Jones halt für mich verkörpert, ist Pull Up to the Bumper wirklich die Spitze des Eisbergs.
Sie meint so schön, das Video geht ja die ganze Zeit mit Autos und so weiter, ne? Bumper ist ja die Stoßstange. Und sie meint, also wer glaubt, ist ein Lied über Einparken, der hat gar nichts verstanden.
Auch so typisch für sie, ja.
Also natürlich ist es ein Lied über Analsex, das wusste ich auch nicht, aber wenn man sich den Text dann anschaut und das weiß, so wie sie das quasi erzählt, dann wird das schon sehr offensichtlich, aber das ist, glaube ich, auch allen anderen damals schon offensichtlich gewesen, die ein bisschen älter waren als wir. Dann hat sie natürlich auch noch I've Seen That Face Before, Lieber Tango, aufgenommen, ne? Was ja auch ein mega toller Song ist. Ist ja auch so ein Klassiker, den sie neu interpretiert hat. Das war eines der Stücke, die mir wirklich unglaublich gut gefallen haben von Nightclubbing. Also das finde ich ganz toll gemacht. Das dritte Album, das Living My Life, das fiel so ein bisschen ab, ne? Was 82 kam. Da war so My Jamaican Guy drauf und The Apple Stretching, A Nipple to the Bottle.
Da war ich jetzt so eine Zeit lang raus aus der Dings. Also hat mich jetzt, glaube ich, auch nicht so interessiert.
Das ist in Deutschland auch gar nicht in die Charts gekommen, im Gegensatz zu den Sachen vorher. Lieber Tango ist bis auf 16 gekommen, zum Beispiel. Pull Up the Bumper auf 26. Aber eben das Album Living My Life ist nur in England in die Charts gekommen, 82. Also das haben wir wahrscheinlich dann gar nicht auch mitgekriegt. Eins muss man dazu sagen, mit diesem Beginn der Warm Leather Red hat Sachen, diese drei Alben, die sie da mit Island gemacht hat, da hat sie mit dem französischen Illustrator Jean-Paul Goudet zusammengearbeitet. Und wer den nicht kennt, der wurde immer so als Anhängsel von Grace Jones gesehen, auch bei den Plattenfirmen. Es hieß also, was der soll jetzt die Cover machen, der ist doch überhaupt kein bekannter Künstler und so, der macht das jetzt nur, weil er der Freund von Grace Jones ist oder was. Und dazu muss man wissen, Jean-Paul Goudet, er hat ihren ganzen Stil zusammen mit ihr entwickelt. Und vielleicht kennt ihr dieses legendäre Foto von Kim Kardashian, wo sie ihren Arsch rausstreckt und ein Dings drauf hat, ein Sektglas. Das ist ein Riesenhype gewesen. Kardashian ist damit bekannt geworden. Dieses Foto hat Jean-Paul Goudet gemacht. Und das hat er mit Kim Kardashian gemacht und das hat er schon in den 70er Jahren mit einer anderen Frau gemacht, genauso. So, das heißt, der hat einen ganz eigenen Stil entwickelt gehabt, ist aber gar nicht anerkannt worden. Die haben gar nicht erkannt, dass diese Kombination aus Musik und Image und seiner Arbeit, die er geleistet hat als Künstler, der war halt auf einer Ebene mit Andy Warhol und Keith Haring, die hingen auch die ganze Zeit zusammen. Die haben also nicht erkannt, was er da auch für geleistet hat, für ihr Auftreten und ihr Image mit ihr zusammen geprägt hat. Die waren damals eben Partner, hatten auch einen gemeinsamen Sohn, der dann auf die Welt kam.
Was? Sie hat ein Kind mit ihm?
Ja, genau. Sie hat mit ihm ein Kind, ja.
Das
der selber auch Musik macht.
Ja.
Sie ist Großmutter dann geworden später und wollte natürlich Grandmasa genannt werden, ist ja klar. Er ist wirklich einer der etabliertesten Fotografen. Ihr werdet einen Link in den Shownotes finden, wo ihr ein paar von seinen Fotos sehen werdet. Und ihr kennt die fast alle. Ich kannte die fast alle. Da fasse ich mir auch an den Kopf, dass die nicht die Qualität erkannt haben von dem, was er da gemacht hat. War da so keine Fragen, wenn du so ein Cover siehst.
Womit wir wieder beim Thema Schallplattenfirmen sind. Ja.
Ja, genau, ja. Ja. Und Island war ja schon, die haben ja schon erkannt, was sie kann und haben an sie geglaubt und so weiter. Nach diesem Living My Life Album war so eine Phase, wo sie sich mehr auf die Schauspielerei konzentriert hat, weil sie da auch mehr Angebote gekriegt hat. Die Geschichte mit Blade Runner, die führt sie natürlich auch aus. Und zwar hat sie das Angebot bekommen, eine Rolle in Blade Runner zu spielen. Und weil ihren Freund, der Jean-Paul Gaultier, gesagt hat, du machst nichts, was andere von dir wollen, du machst nur, was wir wollen, ohne das Skript gelesen zu haben. Sie wollte nicht vereinnahmt werden. Er hat ihr immer gesagt, Hollywood ist böse, die wollen dich nur haben, damit du für sie was machst. Und er hat nicht erkannt, wie toll Blade Runner ist.
Tatsächlich habe ich gehört, dass er Streit hatte mit den Produzenten. Ja. Aber vielleicht auch nur ein Gerücht, ja.
Das weiß ich nicht. Sie sagt halt, sie hätte das selber schon im vorauseilenden Gehorsam abgesagt, weil er mit der Zeit auch so einen Habitus entwickelt hat, über ihre Karriere mitbestimmen zu wollen. Also es hat sich etwas verselbstständigt dann auch. Die waren dann ja auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr zusammen. Angeblich hat sie einen Tag später, nachdem sie abgesagt hatte, das Skript gelesen im Flug und hat gemerkt, scheiße, das ist aber super, das will ich doch machen. Und dann hat sie angerufen und dann hieß es, die Stelle ist schon weg jetzt.
Das ist so schade, dass wir sie da nicht sehen können, weil ja, das wäre perfekt für sie gewesen. Definitiv. Wenn sie hätte in dem Blade Runner mitgespielt, das wäre eine absolute Bereicherung gewesen. Ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz schade ist das.
Ja, das ist so. Dann hat sie 1983, als sie in Australien war auf Tournee, einen gewissen Hans Lundgren kennengelernt, der später als Dolph Lundgren bekannt wurde. Und weil ihren damaliger Freund, der Jean-Paul Gaultier, trotz ihrer mehrfachen Bitten nicht nach Australien gekommen ist, weil sie sich so einsam fühlte auf der Tour, hat sie halt mit dem sehr muskulösen, sehr großen, sehr gut aussehend und sehr intelligenten Dolph Lundgren eine Affäre angefangen. Also der hat ein Stipendium gekriegt, ein Fulbright-Stipendium am MIT in Cambridge als Ingenieur. Es ist kein dummer Muskelprotz.
Und ich hasse ihn dafür. Also dafür jetzt.
So, und er hat damals als Türsteher gearbeitet und hat sie kennengelernt. Sie hat ihn dann als Schleibwächter engagiert, hat eine Affäre begonnen, er zog mit Jones nach New York. Dann war natürlich mit dem Jean-Paul Gaultier auch vorbei.
Er hätte den wahrscheinlich auch verwemst dann.
Der ist etwas größer und stärker, ja, aber ja, er jetzt hat natürlich nicht diese künstlerische Ader gehabt, aber dafür war er wohl sehr viel mitfühlender und sie hat ihm dann auch eine Rolle in James Bond im Angesicht des Todes, hat einen kleinen Auftritt bekommen, 85, View to a Kill. Und die Bond-Leute wollten Grace Jones schon haben, weil das Bond-Franchise war damals nicht sonderlich erfolgreich, der Anfang, Mitte der 80er. Mhm. Die haben als Strategie gesagt, wir müssen mehr mit der Popmusikgeschichte arbeiten, da müssen Popstars mitspielen bei uns. Und das hatten sie für Octopussy, haben sie sich schon angefragt, sich dann aber doch nochmal einen Rückzieher gemacht, weil sie gesagt haben, oh nee, schwarze Bösewicht als Hauptdarstellerin geht nicht, das ist uns noch zu heikel. Bei View to the Kill haben sie es dann gemacht. Sie wollten unbedingt, dass der Hauptbösewicht, sie war ja quasi der die Arbeit macht und obendran stand da nochmal einer, das sollte David Bowie spielen, der wollte aber nicht, dann sollte es Mick Jagger spielen, der wollte auch nicht und dann ist es am Ende Christopher Walken geworden, der dann so spielen sollte, als wäre er David Bowie. Und ihn habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, aber Grace Jones natürlich.
Es ist so typisch, dass selbst der Bösewicht kann keine Frau sein, sondern die Frau kann nur Befehle von einem männlichen Bösewicht erhalten, um dann wirklich böse zu sein. Ja, macht irgendwie Sinn. Ja.
Interessante Geschichte. Während ihren damaliger Partner, eben der Gaultier, an dem Film One-Man-Show gearbeitet hat, es war ein Film quasi über Grace Jones, deswegen ist er nicht nach Australien gekommen, weil er unbedingt diesen Film fertig machen wollte. Deswegen die Affäre mit Dolph Lundgren. So. Dann, als dieser Film fertig war, waren sie für einen Grammy nominiert. Und er konnte nicht, weil er einen Flug verpasst hat. Dann haben sie mit O.J. Simpson zusammengepackt. Und dann sollte er irgendwie mit, da hatte sie überhaupt keinen Bock. Auf alle Fälle kurz und gut. Sie hat den Grammy nicht gewonnen. Wer hat den Grammy gewonnen?
Keine
Ahnung. Für den besten Musikfilm? Duran Duran.
Oh nein!
So, und dann hat Duran Duran zu ihr gesagt, ja, eigentlich hättest du das verdient gehabt. Und dann hat sie gesagt, dann gib mal doch den Grammy. Und das haben sie natürlich nicht gemacht, was Grace Jones wieder total angepisst hat, dass sie den behalten wollten. Und dann sind sie ja bei A Few to Kill aufeinander getroffen quasi. Aber da hat sie dann sich ausgeschwiegen, dass die dann auch noch den Soundtrack gemacht haben zu dem Film. Man sieht sie auch nicht zusammen in der Szene, in dem Musikvideo. Mhm. Es ist irgendwie so trashig, das Musikvideo. Eigentlich verwunderlich, dass James Bond es überhaupt mitgemacht hat, dieses Video. Aber es hat eine extrem coole Szene am Schluss, die sehr, sehr lustig ist. Weißt du noch welche?
Nein.
Also es hat eine sehr ikonische Szene, wo Grace Jones quasi vom Eiffelturm springt.
Ja, und an die Arme ausbreitet
und dann
ja.
da runtersegelt. Die ist natürlich da drin, die ist natürlich sehr cool. Und danach wird Simon de Beauvoir gefragt, wer er denn ist. Und dann sagt er, I'm born, Simon de Beauvoir.
Das ist ja ganz witzig eigentlich. Ja.
Genau, das ist eine richtig eine gute Szene, I'm born, Simon de Beauvoir. Wenn man das so mit ein bisschen Humor anschaut, ist es ganz okay, ja. Dann hat sie auch noch diverse andere Sachen filmmäßig gemacht. Sie hat in Conan The Destroyer mitgespielt.
Wie schön.
Mit Arnold Schwarzenegger.
Sie hat
mit
Arnold Schwarzenegger in
sie
Conan
waren auch immer befreundet.
Barbar gespielt. Das ist
ja
unfassbar.
Ja, genau. Ja, da, sie ist auch zu spät gekommen auf seine Hochzeit. Ne? Also sie kam da quasi an. Es war ganz klar, du darfst auf keinen Fall bei Arnie zu spät kommen auf die Hochzeit. Sie kam an, da war quasi schon die... Da war schon
nee, der ist Österreicher, die kommen nie zu spät, selbst wenn sie in Polen an war. So, ja. die andere Geschichte. So, ja.
Ja, die hatte so wirklich einen Ruf, zu spät zu kommen, und hat es auch mehrfach geschafft. Die hat dann in dem Vampir-Thriller Vamp gespielt, in dem Keith Haring ihren Bodypainting gemacht hat mit ihr.
Scheißfilm, aber sie ist gut in dem Film.
Ja, ich habe den nie gesehen.
Ich habe den gesehen.
Boomerang hat sie gemacht, 92 mit Eddie Murphy, weil der ihr noch was schuldig war, weil sie mit ihm einen Song aufgenommen hatte. Und dann hat sie eigentlich nicht mehr viel gemacht, was jetzt noch eine Relevanz hätte, filmmäßig. Aber eben A Few to the Kill. Das war natürlich eine große Nummer. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu den nächsten Alben, ne, die da kommen. Und da sticht natürlich eins besonders heraus. Slave to the Rhythm. Und das hat eine ganz spezielle Geschichte.
Ich bin ganz gespannt. Eins meiner Lieblingsalben ja. eigentlich.
Sie hatte drei Alben mit Island gemacht. Und jetzt war es so, Capitol Records, die wollten die unbedingt haben. Die haben ihr das ganze Jahr vorher schon ständig Blumen und Champagner und ja? alles Mögliche geschickt. Schön. Und haben gesagt, wir wollen Grace Jones. Jetzt war es so, sie hatte ein total schlechtes Gewissen, Island zu verlassen. Andererseits hat Capitol ihr für 5 Alben 5 Millionen Dollar geboten. Also jedes Album 1 Million, rein Vorschuss und so weiter. Das konnte sie nicht ablehnen. Dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir ein Album, wo Island und Capitol zusammen machen noch, quasi so als Abschiedsgeschenk an Island und dann Capitol. Und dieses Album sollte Trevor Horn produzieren. Das war nicht von Anfang an klar. Es war aber so, dass Trevor Horn als zweite Single für Frankie Goes to Hollywood Slave to the Rhythm vorgesehen hat. Gibt es auch eine Version von Frankie Goes to Hollywood mit dem Song, der noch sehr anders da ist. Link findet ihr auch in den Shownotes. Also das wäre keine gute zweite Single gewesen. Frankie Goes to Hollywood wollte es eigentlich eh auch nicht machen, weil sie fanden die eigenen Songs viel stärker. Haben sie in dieser Form auch tatsächlich recht, weil ihre Version war nicht gut. Und was sie dann später an Singles gemacht haben, also war es ja keine Fragen mehr. So. Dann ist eben Trevor Horn auf die Idee gekommen, er könnte das ja mit Grace Jones aufnehmen und hat dann im Prinzip ein Jahr gebraucht, um diese Single fertig zu machen für Slave to the Rhythm. Der wird auch 1000 andere Sachen gemacht haben. Man muss ja auch wissen, da ging es mit Frankie voll ab zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat so viel Kohle verbraten gehabt, dass das ganze Budget weg war. Und zwar mehr als das. Sie hätte Nummer 1 Hit damit haben müssen, weltweit. Und dann wäre es noch nicht bezahlt gewesen. Und dann kam Trevor halt auf die Idee, wie er halt so ist. Ja, dann kriegt er halt ein Album da dafür. Und hat im Prinzip ein ganzes Album nur mit dem Song gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angehört hast, das Slave to the Rhythm Album.
Ja.
Typisch. Er hat es ja häufig gemacht. Bei Propaganda taucht ja auch dreimal Dr. Mabuse auf dem Album. Ja. Weil da ist wirklich das ganze Album.
Das mag sein, aber ich finde es trotzdem geil.
Ich auch, es ist ein Kunstwerk.
Ja, Slave to the Rhythm entschuldigt auch für alles, finde ich.
Ja, aber ich finde die anderen Sachen ja eigentlich auch ganz cool. Man merkt natürlich, dass sie nur einmal im Studio war, mehr oder weniger. Und es schildert eine Szene in ihrer Biografie. Die waren beide damals in und sie war eine Viertelstunde von ihrem Studio entfernt, hatte sie ihr Apartment. Er hat bei Slave to the Rhythm was Fundamentales geändert und hat sie angerufen und hat gesagt, du Grace, du musst jetzt vorbeikommen, ich brauche deinen Gesang, damit ich weiterarbeiten kann. Sie hatte sich da aber gerade mit Dolph Lundgren gestritten.
Ja.
und hat dessen Kleider verbrannt und was auch immer. Hat aber gesagt, ja, ich komme vorbei. Ist also abgehauen und 3 Tage später ist er beim Trevor Horn im Studio dann mal eingetroffen.
So. Nur weil sie sich mit ihm gestritten hat?
Ja, sie meinte, es nützt ja nichts, wenn ich ins Studio gehe, bin aber nicht in dem Mut dazu. Es hat 3 Tage gebraucht, bis sie sich in der Lage gesehen hat, diesen Song aufzunehmen und den auch abzuliefern.
Hast du gerade gesagt, dass sie seine Kleider verbrannt hat?
Ja, vom Dolph.
Ja, und genau drin, ja. Feurig hätte ich sie auch eingeschätzt. Ja, okay.
Yeah. So, und ich meine, das ist natürlich auch nicht einfach, dann mit so einer Künstlerin zusammenzuarbeiten, aber sie hat einen Punkt, wenn sie sagt, das nützt gar nichts, wenn ich im Studio auftauche und nicht parat bin und Scheiße abliefer. Aber eben, das merkt man im Album auch an, dass sie eigentlich nur diesen einen Song aufgenommen haben, auch nur diesen einen Song hatten und den dann natürlich ein Stück weit ausgebreitet haben. Ich finde es trotzdem ein tolles Album, es hat fast von einem Filmsoundtrack so ein Stück weit. Ja.
Und für alle, die das Album scheiße finden, das Cover entschädigt für alles.
Ja, das ist natürlich auch ein Hammer. Das ist richtig, ja. Das hat auch wieder eben Goudier gemacht. Da waren die ja zwar schon nicht mehr zusammen.
So ein tolles Cover, ja.
Und das war, bevor es Photoshop gab, oder vielleicht gab es da auch schon die Anfänge davon, das weiß ich jetzt nicht genau, aber er hat auch schon vorher in den 70er Jahren eben mit Verfremdungen von Fotos gearbeitet und mit sehr starken Editierungen von Fotos. Und das macht diesen Stil halt auch aus, ne? Den er da hatte. Also er war da wirklich ein extrem starker Künstler. Naja, kommen wir nochmal zum Dolph Lundgren. Als Andy Warhol mitgekriegt hat, mit dem sie ja sehr gut befreundet war, dass sie jetzt mit Dolph Lundgren zusammen ist, war sein erster Kommentar am Telefon. Er hat sie angerufen und hat gesagt, ja, wie ist denn der so behangen da? Und nichts anderes hat ihn interessiert. Nicht, dass er sich getrennt hat vom Goudier, seinem guten Freund, nicht, dass irgendwie, sondern wie ist denn der behangen? Der hat ihm das halt erklärt, hat Andy Warhol aber nicht gereicht. Das erste Nächste, was er gemacht hat, war, dass er mit Helmut Newton einen Fototermin vereinbart hat für die beiden, damit er schön mal Nacktfotos macht, damit er das auch sehen kann. Wie der so behangen ist.
Ich habe mir die Fotos tatsächlich jetzt gerade noch mal angeschaut, ja.
Ja, zu Andy Warhol muss man sagen, sie waren sehr gut befreundet, aber was sie so über so erzählt hat, das war total strange. Der ist immer mit einem Kassettenrekorder rumgelaufen, hatte immer einen Rucksack dabei, wo er seine ganzen Batterien und Akkus drin haben konnte, damit er immer aufnehmen kann und Kassetten drin hatte und war im Prinzip, muss man so sagen, ein Spanner. Er hat immer alle anderen auf seinen Partys dafür gesorgt, dass die high werden, aber selber nie.
Moment, reden wir jetzt von Helmut Newton oder reden wir von Warhol?
Von Andy Warhol, der also quasi Voyeur war. Und so ist ja auch seine Kunst mehr oder weniger gewesen. Ich glaube, der würde heute auch keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Aber in der damaligen Zeit wurde das halt so akzeptiert, ne? Dass der einfach alles aufgezeichnet hat. Und wenn man das halt weiß, mit welchen Leuten sie sich da umgeben hat, um trotzdem als Künstlerin nicht richtig anerkannt wurde. Also bei Capitol war es dann so, kannst du dir ja vorstellen, das kennt man ja die Geschichte, ne? Plattenfirmen haben auf einmal einen Führungswechsel. Die neuen Leute, die dann da waren, haben gesagt, Grace Jones, was soll die Scheiße? Die sollte dann singen wie Madonna. Ich meine, was für eine Demütigung. Madonna hat nichts anderes gemacht, als, sage ich mal, eine billige Kopie von Grace Jones zu sein. Provokant und so weiter, aber hat er überhaupt nicht ihr Niveau erreicht.
Niemals.
Zumindest am Anfang, ja. Und dann soll sie auf einmal sein wie Madonna, nur weil die halt, also geht natürlich gar nicht, ja.
Aber so ist der Deal, den du da unterschreibst, ne?
Also,
ja, schlimm.
Ja. Was mich so ein bisschen überrascht hat, das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so mitgekriegt. Das nächste Album, Inside Story, das ist dann schon 86 erschienen. Und das hat dann Nile Rodgers produziert. Der hat also darüber hinweggesehen, dass er damals nicht rein durfte, falls das so war, ins Studio 54. Und da hat sie selber dann das Video auch dazu gemacht, zu der Single I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You. Und dieses Video findet ihr auch in den Shownotes. Ich finde, das ist ein mega tolles Video.
Der Song ist auch geil.
Der Song ist auch gut. Ich finde die Produktion auch gut im Video. Malt Keith Haring ein riesiges Kleid für sie, ich weiß nicht, wie groß das ist, 20 Meter oder was, was sie dann trägt. Und Andy Warhol ist vor so einer Klappe zu sehen und sagt, dass Grace Jones ganz toll ist. Und Timothy O'Leary, ja, mit dem sie auch gut befreundet hat, spielt ihren Psychiater. Ansonsten ist es sehr modern und sehr toll geschnitten. Also ich finde, das ist ein super Video für die damalige Zeit auch. Und Tina Chow spielt auch noch mit, macht irgendwie Akupunktur mit ihr. Also es ist ein sehr modernes Video. Und sie hat es selber gemacht und die Plattenfirma fand es total scheiße, dass sie ein Video machen will. Die hat überhaupt nicht erkannt, dass sie als visuelle Künstlerin etabliert ist und haben irgendwie gedacht, das machen alles nur die anderen oder die Männer oder was auch immer. Und haben ihr das nicht zugetraut. Und dann hat sie statt 2 Wochen Drehzeit nur 2 Tage bekommen. Denkst du ja heute, wenn du mit Andy Warhol, mit Keith Haring und mit Timothy Leary ankommst und machst ein Video.
Die Leute würden dir heute den Teppich ausbreiten, ja, wenn du das machen könntest und würdest. Ja. Ja.
Also es ist so
die unglaublich. Die würde ich anbeten.
Ja. 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 So. Und sie musste darum kämpfen, dieses Video machen zu können. Die interessante Geschichte ist, Divine hätte auch noch mitspielen sollen, ist aber kurz vor dem Video gestorben. Andy Warhol ist kurz nach dem Video gestorben, ist die letzte Aufnahme mit ihm. Der hatte ja eine Gallenblasenoperation und ist dann im Rahmen dieser Operation gestorben. Der hatte auch total Schiss vor dieser Operation. Dann ist Keith Haring 1990 mit nicht mal 32 Jahren an AIDS gestorben, also auch nicht weiter hinterher. Und Tina Chow auch an AIDS, 89, war sie als erste Frau mit AIDS diagnostiziert. Nur Timothy Leary, der alte Drogenkopf, der ist erst 96 gestorben. Das ist relativ alt.
Also geworden. Das heißt, es gab eine Beziehung zwischen Grace Jones und Divine?
Ja, krass. Die kannte ja alle irgendwie, auch Mick Jagger und so weiter.
Unfassbar.
Ja, und sie hatte dann tierisch Schiss, dass sie auch an AIDS sterben wird, weil ihre ganzen Freunde, und wenn du so ein Video machst und einer nach dem anderen stirbt, also im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang natürlich auch, jetzt nicht zwingend an AIDS, aber dann in den nachfolgenden Jahren, weil sie natürlich auch Sex gehabt hatte mit Personen, die später an AIDS gestorben sind und deswegen auch dachte, sie hätte das auch erwischen können, aber sie hatte dann da Glück gehabt. Und hat sich daher auch so ein bisschen unverwundbar. Aber diese Angst zu sterben, die hat quasi schon gedacht, jetzt ist vorbei.
Kann sich heute wahrscheinlich kaum noch einer vorstellen, dass die Leute in den 80ern, speziell mit 80ern, alle dachten, dass es auch ganz, ganz schnell vorbei sein kann, ja.
Ja, und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass Keith Haring schon mit 32 gestorben ist.
Doch,
weil der ja hinterher so populär wurde mit seinen ganzen Sachen.
Ja, ne? Keith Haring war auch wirklich erste Garde der Leute, die an AIDS gestorben sind hier.
Auch Love is the Drug finde ich auch ein ganz tolle Song, der da drauf ist.
Doch.
Findest du nicht?
Also ein Megasong. Finde ich.
Dieses Album 86, das ist leider nicht so erfolgreich gewesen, aber ich finde, das war auch ein tolles Album. Und dann kam 89 noch das Album Bulletproof Heart. Hast du das mitgekriegt?
Nicht so. Das Album? Nicht so. Nee, so gar nicht.
Ich auch so gar nicht. Das war auch kein Erfolg. Ich finde, das ist das einzige Album, was nicht gut. Love on Top of Love ist die Single. Das hat nicht Nigel Rogers produziert. Das finde ich das einzige, wo sie aus meiner Sicht sich so ein Stück weit verloren hat. Das meint sie auch selber. Da ging es ja total scheiße bei dem Album, eben weil die ganzen Leute alle gestorben sind und sie selber da Angst hatte. Und dann gab es in den 90er Jahren noch einige sehr unerfreuliche Singles, wo sie aber meinte, da haben nur irgendwelche House- und Techno-Produzenten ihre Stimme haben wollen und ein paar Samples von ihr haben wollen und dann irgendeine Scheiße produziert. Damit hat sie sich überhaupt nicht identifiziert. Die Sachen hat sie auch gar nicht benannt. Dann sind auch nicht gut. Und sie hatte sich da auch schon von der Musikszene eigentlich weitgehend verabschiedet. Nach diesen ganzen Geschichten kann ich auch gut nachvollziehen, wenn du da nie richtig anerkannt wirst und immer drum kämpfen musst und als Model eine klare Existenz hast und auch als Künstlerin wahrgenommen werden willst und die dich aber einfach nicht als Künstler sehen. Ne?
Kann man nachvollziehen, ja.
Dann ist eigentlich nur noch 2008 das Album Hurricane rausgekommen.
Oh, was für ein schönes Album. Ja. Alle, die nichts mit Grace Jones zu tun haben, außer Slave to the Rhythm oder was auch immer, setzt bei Hurricane ein. Das ist so ein tolles Album. Ich habe das 5000 Mal rauf und runter gehört. Ich finde es fantastisch.
Ich muss ehrlich sagen, ich kannte es nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Und Williams Blood und Corporate Cannibal sind zwei ganz tolle Songs, die da drauf sind. Ich habe das erst über den Film, über die Dokumentation von ihr, die zum Entstehen dieses Albums mitgedreht worden ist. Da habe ich Williams Blood zum ersten Mal gehört, also live, wo sie spielen. Und gedacht, oh, cooler Song, warum kenn ich den nicht und so. Und dann erst gemerkt, aha, das ist von dem Album. Und also wirklich ein ganz tolles Album, auch empfiehlt sich das anzuhören.
Was für ein cooles Album. Ja.
Ja. Und danach war eigentlich ziemlich lang Sendepause. Sie hat dann noch 2011 Hurricane Dub rausgebracht. Das ist so eine Art Dub-Remix-Album. Mhm. Und das letzte war 2022 den Song Move mit Beyoncé. Ja, das hätte sich aus meiner Sicht auch sparen können. Gefällt mir gar nicht.
Habe ich nicht gehört.
Weiß nicht, wie es dazu kam.
Aber da kannst du ja auch mal wieder sehen. Da zaubert die mal eben irgendwie Beyoncé aus dem Ärmel.
Ja, also keine Ahnung, wie es dazu kam. Sie macht auch immer noch Konzerte. Sie muss auch keine neuen Alben mehr machen, weil das, was sie gemacht hat, ist zeitlos genug aus meiner Sicht.
Was ich noch zu ergänzen habe, ist, ihr müsst diesen Film schauen.
Du meinst Bloodlight and Barbie. Yes. Von Grace Jones, dann können wir ja direkt in den Filmtipp gehen. Das ist auch mein Filmtipp. Ich muss ja ehrlich sagen, ich kannte von Grace Jones ja nur ihre Videos und ihr Auftreten und die Cover und habe sie immer als mega cool kontrollierte Frau wahrgenommen, was sie auf der Bühne ja auch war. Mhm. Dass sie aber so impulsiv ist und auch so ein bisschen chaotisch ist, das wird in dieser Dokumentation sehr schön deutlich.
Das ist so schön zu sehen, dass sie ein Mensch ist aus Fleisch und Blut, die auch mal irgendwie ausrasten kann, und fand ich sehr sympathisch. Ja.
Genau, das ist von Sophie Fiennes, ich weiß nicht, wie man es, oder Fiennes, wie man es ausspricht, die Schwester von Ralf Fiennes, Fiennes, wie auch immer. Könnt mich beleidigen dafür, dass ich nicht weiß, wie man ihn richtig ausspricht.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Der Film ist von 2017, heißt Bloodlight und Barmy. Bloodlight ist das rote Aufnahmelicht im Studio. So haben Sly und Robbie das genannt. Und Barmy ist ein Essen aus Jamaika. Wurde eben zum Album Hurricane gedreht. Aber bevor wir zum anderen Tipp kommen, ich habe eine Sache noch vergessen. Und zwar habe ich ja versprochen, dass es noch ein Video geben wird aus der Russell Harty Show. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Und zwar ist es eine bekannte Show gewesen in Großbritannien, was zum Riesenskandal wurde, weil der hat sie eingeladen, hat aber noch diverse andere Künstler eingeladen, Fotografen und so weiter. Und sie hat da zwei Songs performen sollen. Dieser Moderator hat die Gäste manchmal so ein bisschen sarkastisch, ablehnend behandelt und hat ihr immer den Rücken zugewandt während dem Interview. Und sie hatte gar nicht mitgeschnitten, dass da noch fünf andere Leute kommen sollen. Und sie dachte, sie wäre so der Hauptgast und war auch total übermüdet. Manche haben auch behauptet, das hat sie abgestritten, sie wäre völliger Koks gewesen, was sonst nicht ganz unwahrscheinlich war. Aber da meint sie, wäre es nicht so gewesen. Auf alle Fälle diesen Auftritt, da fängt sie irgendwann an und haut den Moderator, und zwar mehrfach. Und zwar richtig heftig. Und das ist so ein Riesenskandal geworden. Und das hat aber auch ihr Image gesetzt, weil sie sich zur Wehr gesetzt hat. Weil sie ist da einfach als optisches Highlight eingeladen worden, die so ein bisschen singen darf. Und das hat ihr halt nicht gepasst. Sie wollte genauso wertschätzend und anerkannt werden wie die anderen Künstler, die da eingeladen worden sind.
Vielleicht hat das ja verdient.
Genau. Sehr cooles Video. Und am besten an diesem Video, sonst müsst ihr euch unbedingt ganz anschauen, kurz nach dieser Eskalation, wo sie ihn gehauen hat, sie bleibt dann tatsächlich auf der Bühne und dann performt sie noch einen Song. Und die wirkt vorher die ganze Zeit wirklich, als ob sie komplett abgemeldet ist, komplett in Trance wäre, und sie performt diesen Song und die ist 100% da in dem Moment, dass du dann wirklich denkst, das war ja alles vorher nur eine Show, was sie da abgezogen hat.
Also ich glaube sowieso, dass sie kompletter Profi ist, aber...
Ja, da meinte sie, das war keine Show, sie war einfach total übermüdet und fand es total scheiße, dass er sie so schlecht behandelt hat, und das, da kam sie nicht mit klar. Da hat sie halt in dem Moment ihre Kontrolle verloren, aber das hat ihr auch geholfen, weil die Leute haben dann auch verstanden, die wehrt sich, die lässt nicht alles mit sich machen. Und wenn man gerade weiß, was im britischen Fernsehen teilweise da ablief, Top of the Pops haben wir ja mal berichtet, das war wichtig, dass es Leute wie sie gab, die sich da auch da gewehrt haben.
Finde ich gut.
Link findet ihr in den Shownotes, müsst ihr euch unbedingt angucken, dieses Video. Kommt bei zum Buchtipp, ihr könnt es euch schon denken, das ist eben I'll Never Write My Memoirs von Paul Murley. Gibt es leider nur in Englisch, aber es ist gut, in Englisch zu lesen. Daraus habe ich auch meine meisten Informationen, und das hat sie ja auch selber mehr oder weniger ihm diktiert und er hat es dann geschrieben. Und sie sagt von vornherein, das sind ihre Erinnerungen, ob alles stimmt oder nicht, will sie jetzt auch gar nicht behaupten, aber so hat sie es wahrgenommen, wie sie es da schildert. Und sie nimmt sich auch die Freiheit, nicht alles erzählen zu müssen, aber das, was sie erzählen möchte, sagt sie. Sie schreibt irgendwann am Anfang, ja, jemand aus Jamaika sollte eigentlich kein Kokain nehmen, weil das passt nicht auf die Insel. Für sie wäre quasi Marihuana ihre Droge und die sollte man nehmen, wenn man schon was nehmen will. Aber da hat sie sich sehr, sehr lange Zeit nicht dran gehalten und riesige Partys mit riesigen Kokainmengen geschmissen. Die hat da kein Hemmnis, das zu erklären, was sie da gemacht hat und auch zu sagen, wie scheiße das teilweise war, was sie da gemacht hat. Insofern finde ich, ist es auch wiederum eine der Biografien, die sehr authentisch sind und wo sie sich selber auf keinen Fall schont.
Cool.
Kommen wir zum Konzerttipp. Grace Jones ist live unterwegs. Es gibt sehr, sehr wenige Gelegenheiten, sie vielleicht nur noch zu sehen. Am 31. Juli spielt sie in London und zwar im Crystal Palace Bowl. Die Tickets sind relativ günstig, man kommt da unter 100 Euro ran. Ob es die allerdings noch gibt, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ihr könnt jetzt aber probieren. Wahrscheinlich ist es ja nach London zu fliegen günstiger, als dann mit dem Taxi da zum Crystal Palace Bowl zu fahren. Ansonsten spielt sie am 8. August noch in Milton Keynes, auch in England, und am 28. August in Portugal.
Wo?
Auf einem Festival in Lissabon.
Nee, da fahren wir hin.
Das sind die drei Termine, die momentan bekannt sind. Angeblich gibt es noch einen in Ibiza, aber das wirkte komisch im Ambrosia. Da, das habe ich nicht mit aufgenommen, weil ich konnte nicht verifizieren, dass sie da wirklich spielt. Das scheint mir vielleicht nur irgendein DJ zu sein, der irgendwas den Namen da verwendet. Also das sind die Konzerttipps. Kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Nile Rodgers hat seinen Hit Le Freak deswegen geschrieben, weil er 1977 auf Silvester von Grace Jones vergessen wurde, auf die Gästeliste des Studio 54 zu setzen und sich darüber so aufgeregt hat, dass er das Lied Fuck Off geschrieben hat, dass er dann später zu Le Free geändert hat. Zweite Lüge oder Wahrheit, sie hat in Philadelphia Anfang der 70er als Playboy Bunny gearbeitet. Und dritte Lüge und Wahrheit, als sie nach Paris gezogen ist, wollte das französische Modemagazin Depeche Mode sie für eine Fotostrecke gewinnen, was ihren Durchbruch bedeutet hätte damals. Was stimmt nicht, Christian?
Ich glaube, dass die Geschichte mit Le Freak nicht stimmt.
Okay. Du glaubst, dass sie nicht stimmt. Also, dann glaubst du, dass das mit dem Playboy Bunny stimmt und mit Depeche Mode stimmt?
Yes.
Dann löse ich mal das Erste auf. Als sie nach Paris gezogen ist, ist sie tatsächlich von dem Modemagazin Depeche Mode angefragt worden. Die wollten mit ihr eine große Fotostrecke machen. Das wäre ihr Durchbruch gewesen, weil dieses Magazin war mega bekannt. Ich dachte immer, das wäre so ein kleines Magazinchen gewesen, nachdem sich Depeche Mode benannt hat. Nee, das war so bekannt wie die Vogue oder die Elle damals. Allerdings ist es so, sie hatte Pech, dass der Johnny Casablanca, wegen dem sie ja nach Paris gekommen ist, mit dem sie sich aber direkt dort zerstritten hat, der war leider der Inhaber des Studios, in dem diese Fotos hätten gemacht werden sollen, für das Depeche Mode Magazin. Und der hat dafür gesorgt, dass sie auf keinen Fall diesen Job bekommt. Und er hat sie dann mehrfach versucht zu boykottieren und immer, wo sie war, auch versucht, das zu verhindern, bis sie dann endlich zu der anderen Agentur kam. Sie hatte dieses Angebot, es stimmt also, aber ist leider nicht dazu gekommen.
Ach, wie fies von ihm.
Aber das war die Wahrheit. Kommen wir zu dem Playboy-Bunny-Geschichte, von der du auch glaubst, dass sie stimmt. Hätte beinahe gestimmt, das Problem war nur, sie hat sich tatsächlich in Philadelphia beworben als Playboy-Bunny. Da gab es eine Anzeige. Sie wollte das auch machen, weil sie war eh schon Go-Go-Dancerin. Und es sollte einen lokalen Playboy-Club geben. Sie hat sich auch mit dem geplanten Besitzer getroffen, der wollte sie auch nehmen. Das Problem war nur, der hatte eine Lizenz vom Playboy-Club vom Hugh Hefner aus Chicago, aber wegen Problemen mit den Behörden hat er den nie eröffnen dürfen.
Ach.
Und so ist sie auch nie zum Playboy Bunny geworden. Ich glaube, im Nachhinein großes Glück, weil die ganzen Medien hätten sie nämlich sofort als Playboy Bunny getaggt die ganze Zeit und behandelt und gelabelt. Und ich glaube, das war damals nicht vorteilhaft, wenn es so gewesen wäre.
Nein.
Und damit stimmt die Geschichte mit Nile Rodgers, mit Le Freak tatsächlich. Er hat ihr dann ja später vergeben und eben dann ja das Album aufgenommen mit ihr und die großartigen Songs von der Inside Story. Aber das stimmt tatsächlich, dass sie ihn vergessen hatte, auf die Gästeliste zu nehmen.
Also somit ist sie quasi verantwortlich für einen Welthit.
Genau.
Verrückt.
Ja. Und das hat ihn dann auch Nile Rodgers dann gnädig gestimmt. Das ist so wahr. Ja.
So. Ja, wir könnten noch ganz, ganz viel erzählen wahrscheinlich, aber alles andere könnt ihr euch auch in Heimarbeit und Hausaufgaben selber erarbeiten.
Zu Concorde, ihr habt ja mitbekommen, ne, dass die Grace Jones die Concorde-Fliegerin war. Ihr wisst ja, wir haben eine Single dazu gemacht, die ihr immer noch euch anhören könnt. Video könnt ihr euch auch anschauen. Sehr empfehlenswert aus meiner Sicht. Gibt noch eine andere Geschichte, zu der will wahrscheinlich der Christian was sagen.
Ja, Heldautomat. Am ersten Tag, das eigentlich viel geilere Lied. Aber ich überlege jetzt gerade mal, ob wir einfach mal Grace Jones mal die Concord-Single schicken sollen.
Stimmt. Ja.
Vielleicht freut sie sich ja.
Ja, stimmt. Nachdem sie so gerne mitgeflogen ist, das ist eine gute Idee.
Ja. Machen wir ja. Vielleicht will sie aber da noch was zu beisteuern. Weil das würde dem Song auch ganz gut tun. Also wenn da noch ein bisschen Niveau reinkommen würde. Ja.
So viel dazu. Ja, genau, ihr wisst ja Bescheid. Wenn es um körperliche Auseinandersetzungen geht, Grace Jones hat da ja klasse bewiesen. Folgt unserem Facebook- und Instagram-Accounts. Da werdet ihr vielleicht auch die eine oder andere körperliche Auseinandersetzung zwischen Christian und mir demnächst sehen. Und ich sage nur, es wird
hart. Es wird spektakulär. Bleibt da einfach dran.
Genau. Ich bin froh, dass ich meine Stimme wieder habe, nachdem meine Nase gebrochen worden ist und ich nicht so quietschig klinge wie noch die ganze Zeit. Und
was kann man da noch zu sagen? Womit? Mit Recht.
Ja, genau. So, ja, also das von uns und wir hören uns wieder in zwei Wochen dann. Ja, ciao.
Auf Wiedersehen.